Ach, apropos Klang, warte, ich schieb mal meine Akustikwand hinter mich.
Okay.
Hab die nämlich damals dem Herrn Odendahl mühsam aus den Rippen geleiert, weil der Axel klang immer wie aus so einer Suppendose. So.
Na dann, Manteau, machen wir einen kleinen Podcast.
Deutschlandfunk, der Tag.
Unser Thema heute: Kenia. Zum einen Kenia in Brandenburg. Dort steht nicht nur die neue Koalition aus SPD, CDU und Grünen, also Rot, Schwarz, Grün. Sie hat heute auch ihren neuen alten Ministerpräsidenten gewählt. So, warum ist das jetzt wichtig für alle, die nicht in Brandenburg wohnen? Weil es zeigt, wie man Regierungen hinbekommt, obwohl die AfD stark im Bundesland ist. Und wir schalten nach Kenia, um mit unserer Reporterin dort über Bevölkerungsentwicklung zu reden und wie die Stärkung von Frauenrechten zu weniger Kindern führen kann. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Brandenburg hat seit heute einen frisch gewählten Ministerpräsidenten.
Für den Wahlvorschlag haben 47 Abgeordnete gestimmt. Gegen den Wahlvorschlag haben 37 Abgeordnete gestimmt und 3 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Abgeordnete Herr Dr. Dietmar Woidke mit den Stimmen der Mehrheit des Landtages Brandenburg als Ministerpräsident des Landes Brandenburg gewählt worden.
Dietmar Woidke bleibt es also, aber eben mit neuer Regierung. Statt mit den Linken arbeitet er jetzt mit CDU und den Grünen zusammen. Jetzt kann man sagen, puh, was interessiert mich die Landesregierung von Brandenburg? Naja, es ist hier eben das passiert, was woanders ja auch ausgelotet wird, beziehungsweise zwangsweise ausgelotet werden muss. Wie nämlich gegen eine starke AfD, die Partei ist zweitstärkste Kraft bei den Landtagswahlen Anfang September geworden, überhaupt eine Regierung gebildet werden kann. Kompromisse sind da nötig, es wird viel Vertrauen gebraucht. Das wird unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde gleich alles erläutern. Aber es kommt eben auch darauf an, auf gewisse Dinge zu verzichten, die einem eigentlich wichtig sind. Und apropos Verzicht, damit steigen wir direkt auch einfach mal ein, denn Woidke musste heute auf die Unterstützung von 3 Abgeordneten des neuen Bündnisses direkt mal verzichten. Es gab sozusagen 3 Abweichler, so nennt man das ja dann gerne. Vanja, geht da direkt zu Beginn jetzt schon Vertrauen wieder verloren?
Ja, das war aber zu erwarten. Also es gab 3 Enthaltungen, die aus der Koalition kommen müssen, weil die Opposition geschlossen gegen Woidke gestimmt hat. Auch das ist natürlich keine Überraschung. Dafür ist man ja Opposition. Aber 3 Stimmen fehlen, die eigentlich aus diesem neuen rot-grün-schwarzen Bündnis hätten kommen können. Und das sind aber Enthaltungen. Und es war klar, dass das mutmaßlicherweise aus der CDU kommt. Da gibt es ja einen starken rechten Flügel, dem auch der vorherige Parteichef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben zum Opfer gefallen ist, der nach der Wahl weggeputscht wurde. Und es hätten also theoretisch, wenn man die Abweichler da so alle kennt, 6 Gegenstimmen sein können. Und es gab aber keine, sondern 3 Enthaltungen. Das ist für mich im Gegenschluss eigentlich ein Zeichen dafür, dass der neue CDU-Chef Michael Stübgen, der ja heute zum Innenminister ernannt wurde und stellvertretende Ministerpräsidenten, den Laden doch befriedet hat. Also soweit man die Brandenburger CDU befrieden kann. Mhm. Ne? Im Moment herrscht da doch einigermaßen Ruhe. 3 Enthaltungen, das ist relativ harmlos hier für unsere Verhältnisse.
Jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt einen recht kräftigen rechten Flügel, der aber einigermaßen befriedet ist. Wie hat man das denn hingekriegt, diesen Flügel zumindest einigermaßen zu befrieden?
Naja, man ist wieder an der Regierung. Nach langen, dürren Jahren auf den harten Oppositionsbänken hat Michael Stübgen in den Koalitionsverhandlungen eine Annäherung an die Grünen vor allem geschafft. Da gab es am Anfang natürlich Abgründe zwischen diesen Parteien. Mhm. Und er hat auch gesagt, er hat da manchmal dran gezweifelt, dass das klappt. Aber man hat also Kompromisse gefunden. Das heißt, es gibt hier Posten zu verteilen, man kann was werden, Staatssekretäre werden ernannt und die neue Koalition wird ja ganz viel Geld in die Hand nehmen. Und wer da jetzt querschießt und den Ministerpräsidenten durchfallen lässt im Landtag und am Ende gibt es dann Neuwahlen mit noch mehr Stimmenanteil eventuell für die AfD, also der wäre ja wirklich mit einem Klammerbeutel gepudert. Ne? Das kann sich hier keiner erlauben, diese neue, in Windeseile geschmiedete Koalition ernsthaft in Gefahr zu bringen. Also das wäre doch das Ende jeder politischen Karriere.
Gibt es denn irgendwelche Punkte, wo es in den Koalitionsverhandlungen mal so ein bisschen brenzlig geworden ist?
Ja, es gab sehr harte Verhandlungen und es gibt auch eine funkelnagelneue Umfrage des RBB unter den Brandenburgern, die ja generell ein skeptisches Völkchen sind. Ne? Da sagen 52%, naja, Kenia unter Führung der SPD, wir sind erstmal Brandenburg-typisch skeptisch, weil die Partner liegen doch weit auseinander. Und das ist auch so. Also CDU und Grüne entdecken ja jetzt in allen möglichen Ländern und auch auf Bundesebene, dass sie vielleicht doch mal zusammen regieren könnten. Aber das ist jetzt ganz am Anfang und hier stand man weit auseinander, zum Beispiel beim Thema innere Sicherheit. Ah. Die CDU hätte sich da eine eigene Abschiebehaftanstalt gewünscht und da sind die Grünen natürlich strikt dagegen. Und man hat sich jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, dass man erstmal die Einrichtung in Berlin weiter nutzt. Und die Grünen mit ihrem Drängen auf Klimapolitik, Kampf gegen den Klimawandel, völligen Umbau des Verkehrs, hatten natürlich auch mit der CDU zu tun, die davon zu überzeugen. Aber was hier interessant war, erstens mal das ungeheure Tempo, was vorgelegt wurde, weil wir müssen ja uns erinnern, wir hatten am 1. September erst die Landtagswahl und heute schon der Ministerpräsident wiedergewählt. Also das ist hier in einer kurzen Zeit durchgegangen. Das ist schon erstaunlich. Das zeigt auch, dass allen drei Partnern klar ist, sie müssen zusammenhalten, sie müssen ein Team bilden, wie Woidke es heute nannte. Wir sind drei Parteien, aber ein Team für die Zukunft des Landes, weil die Ergebnisse der Landtagswahlen waren ja auch alarmierend. SPD und CDU haben ja massiv verloren. Die AfD hat sich mehr als verdoppelt fast. Da ist klar, wohin die Reise geht, wenn man jetzt nicht schnell die Lebensumstände der Menschen ändert und den Frust eindämmen kann. Und deswegen hat man es geschafft, in den Koalitionsverhandlungen diese Zwistigkeiten immer wieder mit guten Kompromissen, die alle mittragen können, zu überwinden. Und auch die Basis der Parteien ist sehr zufrieden.
Ich finde es auch ganz bemerkenswert, weil Sachsen hat ja zeitgleich gewählt. Da ist man im Prinzip in ähnlichen Verhandlungen, auch zwischen CDU, SPD und Grünen. Die sind aber definitiv noch nicht so weit. Und da hakt es ja dann auch vor allem an solchen Themen wie der inneren Sicherheit. Wenn du jetzt ansprichst, man hat gute Kompromisse gefunden in Brandenburg. Was sind denn so Projekte, auf die man sich verständigt hat?
Also ich glaube, allen dreien ist klar geworden oder war schon klar, dass das Land auseinanderfällt im Moment. Wir sind ja ein sehr großes Bundesland, ungefähr so groß wie euer Nordrhein-Westfalen, nur dass hier nicht fast 18 Millionen Menschen leben, sondern 2 Millionen. Also dünn besiedelt, riesig groß. Das heißt, wir haben ein Riesenthema mit Infrastruktur. Ich war jetzt erst vor kurzem wieder in einem Dorf in der Prignitz, da kommt der Bus einmal am Tag.
Wahnsinn.
Das geht nicht. Oder man kann mit einem Regionalzug ins nächste Städtchen fahren, kommt aber nie wieder zurück. Das ist auch schlecht. Ja. Und es gibt Pendler, die 2 Stunden unterwegs sind, jeden Morgen und 2 Stunden jeden Abend zurück. Die sind am Ende ihrer Kräfte und die sind stinksauer auf die Landesregierung. Und zweites Riesenthema, Internet. Also nun hat auch mittlerweile noch der Letzte mitbekommen, dass wir mitten in einer digitalen Revolution leben und ohne 100.000 Mbit geht es nicht mehr. Du kriegst kein Unternehmen mehr angesiedelt, wenn du sagen musst, wir haben hier wunderschöne Natur und nebenan ist auch ein toller See für ihre Mitarbeiter, aber Internet? Züge kommen nicht, Internet haben wir nicht und Funklöcher dafür riesig groß. Und da ist wahnsinnig viel nachzuholen. Und das haben alle drei Parteien, glaube ich, begriffen, dass dieser Frust, der dazu führt, dass die AfD davon profitieren kann, bekämpft werden muss, indem man wirklich was tut und lange verschlafene Aufgaben anpackt und dafür auch tüchtig Geld in die Hand nimmt. Und das schweißt dieses doch zunächst ungewollte und ungeliebte Bündnis, glaube ich, tüchtig zusammen. Diese Erkenntnis, dass es hier wirklich brennt, ne? Und die Leute die Geduld verlieren.
Also der Zustand eigentlich jetzt schon problematisch, aber dann kommt jetzt ja tatsächlich auch mit dem Kohleausstieg nochmal ein enormer Strukturwandel auf Brandenburg zu. Inwieweit sieht die Koalition sich denn da oder will man sich da vorbereiten und agieren?
Ja, das ist ganz interessant. Da haben die Grünen ja schon vor den Koalitionsverhandlungen ihre rote Linie gezogen. Die haben gesagt, mit uns keinen neuen Tagebau. Ja. Jetzt denkt man sich, ja, das ist doch sowieso klar im Zeitalter des Pariser Klimaabkommens. Wer kommt denn auf so eine Idee? Aber der Betreiber hier, der Braunkohlebetreiber, die LEAG, hat tatsächlich einen Revierplan, wo sich erst 2020, also nächstes Jahr, entscheiden wollte, ob sie nicht noch einen Tagebau tatsächlich erweitern. Das wäre dann Welzow Süd 2 gewesen. Ja, ja. Und dafür auch noch ein Dorf abbaggern, nämlich Proschim. Und da haben die Grünen gesagt, also das geht mit uns nicht. Natürlich, ne, hätten sie sich darauf eingelassen, wären sie ja ihren Anhängern gegenüber vollkommen unglaubwürdig geworden. Und sie haben es geschafft, die alte Bergarbeiterpartei SPD, Herr Woidke war jahrzehntelang ein Kohlelobbyist, bis vor kurzem, da hat er sich zum Klimaschützer gewandelt. Die Grünen haben es also geschafft, die SPD im Koalitionsvertrag dazu zu bewegen, diesen Satz hinzuschreiben, es wird mit dieser Koalition keinen neuen Tagebau geben. Entsprechend groß war das Geschrei in der Lausitz, Arbeitsplätze würden gefährdet und so weiter und so fort. Aber mal ganz ehrlich, der große Strukturwandel in der Lausitz, der ist 1989, 90, 91, 92 gewesen. Da haben zehntausende Kumpel ihre Arbeitsplätze verloren. Was da jetzt noch arbeitet bei der LEAG, die 5000 Menschen, die große Angst haben um ihre Zukunft, die direkt betroffen sind vom Kohleausstieg. Das sind 5000 Leute. Aber zum Beispiel diese große neue Ansiedlung von Tesla für Elektroautos bringt bis zu 7000 Jobs. Also wir stehen hier an einer Zeitenwende. Das Zeitalter der Kohle, über 120 Jahre Tradition in der Lausitz, ist beendet. Und es ist jetzt das richtige Bündnis vielleicht für den Aufbruch in die Zukunft. Hm. Aber der Strukturwandel ist eigentlich schon durch.
Jetzt hast du gesagt, Woidke gebiert sich sozusagen neuerdings als Klimaschützer. Und du hast Tesla angesprochen. Also, dass er es jetzt geschafft hat, Tesla nach Brandenburg zu holen, ist schon insgesamt auch einfach ein ganz schöner Coup, oder?
Ja, also Woidke und sein Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der ja von der BTU kommt, ne, aus der Wissenschaft, das haben die während des Wahlkampfes, haben die da diese diskreten und geheimen Verhandlungen geführt. Es ist nichts nach draußen gedrungen, obwohl die künftigen Koalitionspartner eingeweiht wurden. Also Woidke hat denen natürlich Bescheid gesagt, der CDU und den Grünen, so hört mal her, hier ist das und das, versuchen wir gerade. Hm. Nichts ist nach außen gedrungen und das ist natürlich auch ein erstes Zeichen dafür, dass die drei Partner sich aufeinander verlassen können und dass da Vertrauen herrscht. Hm. Das ist ja ganz, ganz wichtig, gerade wenn so unterschiedliche Parteien sich zusammentun, dass es da menschlich stimmt. Und da ist man sich wirklich näher gekommen. Also Stübgen und Woidke verstehen sich von Anfang an gut, aber auch Frau Nonnemacher, die grüne Verhandlungschefin, die jetzt Gesundheitsministerin wird, die haben sich da zusammengerauft und auch persönlich angenähert und da ist jetzt Vertrauen gewachsen. Und dieser Coup ist natürlich ein Antrieb, ein Startschub für diese neue Regierung, den man sich schönst dann nicht hätte ausdenken können in der Staatskanzlei als PR-Coup tatsächlich. Weil es auch so symbolträchtig ist. Wir steigen aus der Kohle aus und dafür kommt aber Tesla, die Mobilität der Zukunft, klimafreundlich, sauber, mit erneuerbaren Energien wird diese Riesen-Gigafabrik mitbetrieben. Also das ist tatsächlich so für den Anfang eines ganz neuen Bündnisses für Brandenburg, wo es natürlich auch noch viele Konflikte geben wird und viele Zwistigkeiten. Ein guter, symbolkräftiger Start.
Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, die neue Fabrik wird im Dunstkreis von Berlin angesiedelt. Das geht jetzt auch nicht irgendwo in die abgehängteste Provinz, sondern schon auch wieder so der Tendenz zur Metropole.
Ja, das war wohl mit Herrn Musk nicht anders zu machen. Der wollte in die Nähe von Berlin, weil er will natürlich. Ja, kann man verstehen. Er will seine Fachkräfte, er will seine Infrastruktur, er will die Nähe des Flughafens, der ja eventuell dann doch hoffentlich irgendwann mal eröffnet wird, der BER. Dann kann er da hin und her fliegen nach Amerika und er will nicht in die Lausitz, er will nicht in die Prignitz und er wollte auch nicht in die Uckermark. Das ist für die Peripherie Brandenburgs schade und es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn diese große Fabrik und die vielen tausend Jobs dieser Großinvestor dorthin gegangen wäre. Aber hey, Tesla kommt mit 7000 Jobs nach Brandenburg. Der Erfolg ist nicht zu nehmen. Toll ist es trotzdem.
Die Brandenburg-Korrespondentin freut sich. Ich danke dir für die Eindrücke, Vanja.
Bitte.
Mehr Investitionen nach Afrika lenken, dort Jobs schaffen, Business machen, das ist so ein Aspekt, der in diesen Tagen in Berlin beim sogenannten Afrika-Gipfel besprochen wurde. Es ist eine Veranstaltung der Bundesregierung, wo auch Vertreter afrikanischer Staaten zu Gast waren und von der Bundeskanzlerin zu Reformen aufgerufen wurden. Afrika-Gipfel, das finde ich, klingt immer so wie ein großer Topf, in den dann ganz viel reingeworfen wird. Wir reden hier ja immerhin über einen großen Kontinent mit mehr als 50 Staaten. Aber aus eurozentristischer Perspektive sprechen wir halt ganz gerne von dem Afrika, haben Bilder von dem Afrikaner im Kopf und dabei dann oft auch eine ganze Menge Klischees. Zum Beispiel das rassistische Denkmuster vom triebhaften Schwarzen, der viele Kinder bekommt und die dann alle nicht ernähren kann. Boah. Genau das wollen wir jetzt ein bisschen hinterfragen, zusammen mit Bettina Röhl, Journalistin in Kenia Kenia in Ostafrika. Dort in der Hauptstadt Nairobi gab es letzte Woche eine Bevölkerungskonferenz, denn, das kann man schon so sagen, auf dem afrikanischen Kontinent wird sich die Bevölkerungszahl in den kommenden Jahren verdoppeln. Aber zwischen den einzelnen Ländern und auch zwischen den Regionen gibt es hier große Unterschiede, betont Bettina.
Also am allerstärksten weltweit sogar nimmt sie im Niger zu, in Westafrika, einem Sahelstaat. Und das ist auch ein guter Hinweis darauf, wie das im Allgemeinen eher ist. Niger ist auch gleichzeitig eins der ärmsten Länder der Welt. Und genauso ist es auch. Eher nimmt die Bevölkerung in den ärmeren Ländern zu. Und unser Gespräch finde ich auch genau deshalb eigentlich wichtig, weil es die Gelegenheit gibt, zu differenzieren. Also während es im Niger weiter die Familien, also die Frauen im Durchschnitt 7 Kinder kriegen, ist Äthiopien hier in Ostafrika ein Beispiel dafür, wie es in den vergangenen Jahren auch sich geändert hat. Also da kriegen die Frauen im Durchschnitt 4 Kinder und das war in Mitte der 90er Jahre waren es ja auch immer noch 7.
Wie kommt das denn, dass gerade in den ärmsten Ländern, wo die Menschen dann ja wahrscheinlich auch gewisse Schwierigkeit haben, ihre Kinder zu versorgen, dass da so viele Kinder bekommen werden?
Naja, ein bisschen müssen wir nur bei uns zurückgucken. Also in vielen Ländern, gerade in den ärmeren, gelten Kinder als Reichtum. Also diesen Blick haben wir auch in Deutschland vor noch nicht allzu langer Zeit gehabt. Und dann ist es auch so, dass zum Beispiel auf dem Land Kinder erstens weniger kosten als in der Stadt. Kinder eine Hilfe sind auf dem Feld. Und ganz wichtig, die Leute, die Menschen auch durch Kinder eine private Vorsorge betreiben. Also sozusagen die Leistungen des Staates, die ausbleiben, ersetzen. Heißt, Kinder sind eine Altersvorsorge. Wenn jemand krank wird und es keine Krankenversicherung gibt, dann fragt man natürlich in der Familie rum, wer kann etwas beisteuern, um zum Beispiel Arzt oder schlimmstenfalls Krankenhauskosten zu bezahlen. Also insofern ist das gar nicht mal so unlogisch, dass ausgerechnet diese Leute viele Kinder kriegen. Und das ändert sich auch, sobald man sich das Leben in den Städten anguckt. Da sind Kinder teurer, weil man muss Wohnraum bezahlen, da ist nicht so viel Platz. Sie können bei der Arbeit nicht helfen und dann kommt es fast von alleine, dass die Menschen auch weniger Kinder haben. Also wenn ich in Kenia mich unterhalte oder auch in anderen Städten, dann sagen die Leute eigentlich häufig, ja, nee, so 2 bis 3, das reicht dann auch.
Eine Idee, um sozusagen einer Überbevölkerung entgegenzuwirken, ist ja, die Rechte von Frauen zu stärken. Das ist jetzt letzte Woche auch auf der Bevölkerungskonferenz in Nairobi ja immer wieder besprochen worden. Wie kann das denn helfen, die Rechte von Frauen zu stärken?
Ja, Kinder sind ja nicht nur eine Freude, sondern auch eine Last. Und diese Last haben in aller Regel die Frauen zu tragen, häufig ja auch ganz buchstäblich. Man sieht sie mit den Kindern rumlaufen, häufig dann auch die kleinen Mädchen schon ihre Geschwister tragen und so weiter. Heißt aber, wenn Frauen selber bestimmen können, wie viele Kinder sie haben wollen, ob sie verhüten möchten oder überhaupt noch mal eher angesetzt, wann sie überhaupt heiraten möchten und wen, dann fallen die Entscheidungen häufig ganz anders aus, als wenn das männliche Entscheidungen sind. Also in Afrika, in vielen Ländern werden Frauen zur Heirat gezwungen, häufig auch sehr früh zur Heirat gezwungen, also als Kinder. Dann kommen natürlich im Laufe des Lebens auch mehr Kinder wiederum und sie können sich selten auch dann wehren gegen die sehr viel älteren Männer, die häufig einen Wunsch haben nach sehr vielen Kindern. Sie haben ja auch keine Arbeit damit.
Welche Rolle spielt denn in dieser ganzen Diskussion, also sowohl Kinderreichtum, aber vielleicht auch Verhütung, die Religion, also insbesondere die katholische Religion?
Ja, sie spielt eine sehr viel größere Rolle tatsächlich auch noch als bei uns in Deutschland. Und das nimmt auch zu, aber es ist bei uns hier in Kenia zum Beispiel ist tatsächlich der Katholizismus oder die Religion, die christliche Religion ein wichtiger Faktor. In anderen Ländern, wie zum Beispiel im Niger, ist es durchaus auch der Islam mit dem der Möglichkeit, mehrere Frauen zu haben. Insgesamt sind viele Menschen sehr viel religiöser als bei uns. Also die Religion und das, was Kirchen oder religiöse Führungspersönlichkeiten sagen, spielt eine wichtige Rolle. Und bei der Bevölkerungskonferenz hier gab es, weil Kenia im Zentrum des Landes hier in Nairobi vor allem christlich geprägt ist, auch massiven Protest von radikalen christlichen Gruppen, ich gehe mal so weit, das so zu nennen, die sich wehren gegen Abtreibung, gegen Verhütung, gegen Aufklärung und all diese Themen, die eigentlich wichtig wären, um das Bevölkerungswachstum etwas zu beschränken.
Also einerseits sozusagen religiöser Widerstand gegen das Thema Verhütung. Ich könnte mir aber wiederum auch vorstellen, dass Verhütung vielleicht auch eine Frage des Geldes ist, dass sich manche Menschen das vielleicht auch gar nicht leisten können, selbst wenn sie das wollten.
Ja, aber es gibt natürlich, also zum Beispiel hier auch in Kenia, es gibt viele Projekte, die sind dann häufig auch durch Entwicklungsorganisationen finanziert. Aber da gibt es im Grunde auch für ärmere Gegenden, also in Slums und so weiter, durchaus Organisationen, die Verhütungsmittel anbieten. Es gibt da zum Beispiel in Kenia auch staatliche Programme. Das ist natürlich, wenn man aufs Land kommt und da auch die Infrastruktur dünn ist, tatsächlich vielleicht schwierig, da das zu verteilen, aber zunehmend gibt es die Möglichkeiten auch von Implantaten und so weiter. Das ist auch relativ beliebt, weil die Frauen das einerseits, wenn die Männer nicht damit einverstanden sind, auch etwas geheimer halten können, wenn sie da nur alle paar Monate mal ein Implantat wechseln müssen. Also ja, natürlich im Niger oder so auf dem Land, da ist das tatsächlich auch noch ein Problem, die Bezahlbarkeit von Verhütungsmitteln. Und nicht zuletzt deshalb war das ja auch eigentlich eins der Ziele auf dieser Konferenz, da den Zugang noch zu verbessern.
Bei dieser Konferenz, da haben wir wieder gesehen, dass im Prinzip Organisationen von außen auch vielfach zusammenkommen und dann darüber diskutieren, wie in Anführungsstrichen die Afrikaner weniger Kinder bekommen sollen. Das hat ja, finde ich, in so einer Diskussion auch immer so etwas durchaus Paternalistisches. Inwieweit will man sich denn in den afrikanischen Ländern da tatsächlich auch überhaupt von außen noch was sagen lassen?
Naja, es wird jetzt nicht von allen so wahrgenommen als von außen. Ich habe eben Äthiopien kurz erwähnt, da die äthiopische Regierung hat vor einigen Jahren angefangen, nicht nur etwas für die Bildung zu tun, was ein wichtiger Schlüssel ist, um den Kinderreichtum zu beschränken, sondern auch konkret etwas dafür zu tun, dass die Familien kleiner werden. Und das war auch ein Antrieb der äthiopischen Regierung. Ich habe auch erwähnt schon, dass Menschen in den Städten häufig von alleine in Anführungszeichen, als sofern sie zur Mittelschicht gehören, ja, zwei Kinder ist dann auch mal gut. Davon abgesehen gibt es natürlich dieses Argument dann sehr gerne von eben diesen christlichen Gruppen, das sei westlich oder kolonial. Das finde ich dann manchmal etwas befremdlich, gerade wenn es von diesen Gruppen kommt, weil diese christliche Ideologie, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, gerade von diesen Gruppen sehr viel auch unterstützt wird von christlichen Rechten aus den USA. Also es ist ja nun nicht so, als wäre das alles dann irgendwie von der Außenwelt abgeschlossen, nur hier auf dem afrikanischen Kontinent entstanden.
Und letztlich das Christentum, dass das in Afrika ist, ist ja auch eine Folge des Kolonialismus. Also es lässt sich dann ja auch nicht so ganz trennen. Argumentiert man gegen das eine mit kolonialen Argumenten, aber ist es im Prinzip selbst oder ist Produkt dessen? Schöner Auftakt, finde ich, um sich nochmal ausführlich mit Kolonialismus und seinen Facetten auseinanderzusetzen. Das ist ja eine Diskussion, die in der Fachwelt schon seit einigen Jahren geführt wird, etwa wenn es darum geht, Museumsstücke zurückzugeben, die zur Zeit des Kolonialismus aus den kolonisierten Gebieten nach Deutschland gebracht wurden. Auch die Debatte um die Hohenzollern hat eine kolonialgeschichtliche Facette. Wenn wir über Rassismus reden, dann müssen wir darüber reden, wie zu Zeiten des Kolonialismus die Theorie der Menschenrassen verfeinert wurde und wie die Wissenschaft das heute dekonstruiert hat. Viele Bezüge also ins Jetzt, die wir im Deutschlandfunk im kommenden Jahr 2020 ausführlich in den Blick nehmen wollen. Im Rahmen unserer sogenannten Denkfabrik ist das Motto nämlich dekolonisiert euch. Und ich freue mich da auf viele thematische Ansätze, habe schon jetzt einen ganzen Zettel mit diversen Fragen gesammelt. Ich freue mich also auch auf Selbstlernen und Hinterfragen. So, jetzt komm, lassen wir den Trenner hier direkt weg, machen Schluss für heute. Das war der Tag am, was ist heute für ein Tag? 20. November 2019. Ein Mittwoch. Fragen, Feedback und alles andere gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss, bis morgen.